Genau, jetzt haben wir Leonard Dobusch mit einer Präsentation zum Thema Copyright und digitaler Umweltschutz.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich möchte vorwegschicken, ich habe den Titel ein bisschen geändert. Ich habe letzte Woche in Österreich, durfte ich an meiner Heimat-Uni, man hört's, in Linz, einen Vortrag zu diesem Thema halten, Copyright und digitaler Umweltschutz. Und ich glaube, der Markus hat mich deshalb gefragt, ob ich heute irgendwie eine Kurzfassung davon hier geben kann, weil eben irgendwie diese ganze Kiste digitale Gesellschaft eben auch nicht nur für Nerds sein soll. Und die Frage, wie erklären wir es unseren Eltern, ist, finde ich, eine wirklich relevante. Und ich bei dieser Vorlesung war zum Beispiel auch meine Mutter im Publikum. Ich habe, wie gesagt, ich habe quasi die Probe aufs Exempel gemacht. Und ja, wenn ich jetzt hier von digitalem Umweltschutz irgendwie erzählen will, und dann ist das vielleicht ein bisschen paradox, wenn ich sage, okay, wie erkläre ich es meinen Eltern und ich führe einen Begriff ein, wo keiner wirklich was drunter sich vorstellen kann. Ich glaube trotzdem, dass das Sinn machen kann, und das ist irgendwie der Grund, das will ich hier irgendwie kurz skizzieren mit Schwerpunkt Copyright, weil das ist das, wo ich irgendwie forsche dazu an der Freien Uni hier in Berlin. Der Begriff digitaler Umweltschutz ist auch im Englischen als Digital Environmentalism oder Environmentalism for the Net auch noch nicht wirklich eingeführt, aber schon älter zumindest. In Deutschland ist digitaler Umweltschutz als Begriff in der, würde man so sagen, unter Anführungszeichen Mainstream-Literatur erst dieses Jahr angekommen, und zwar mit einem Suhrkamp-Buch von Dirk von Gehlen. Vielleicht kennen die meisten wahrscheinlich Chefredakteur von jetzt.de, dem Jugendportal der Süddeutschen Zeitung. Der hat das Buch geschrieben, Mashup, Lob der Kopie, und hat darin zu digitalem Umweltschutz, Achtung, das ist fällt was drunter, das hier geschrieben, durchaus nicht unpathetisch, denn ähnlich wie im Umgang mit den endlichen Ressourcen der Natur geht es auch bei der Debatte um die Kopie am Ende um die Frage, welche gesellschaftliche Zukunft uns vorschwebt und was wir dafür tun wollen. Ja, also erklärt eigentlich auch nicht viel mehr. Was meint er damit? Und ich glaube, er hat durchaus sehr viel Lawrence Lessig und so gelesen. Und was er eigentlich meint, ist, dass Kreativität im Netz oder anderswo immer in der Umwelt, in der stattfindet, dass es immer Rahmenbedingungen gibt, die irgendwie determinieren, welche Art von Kreativität, welches Ausmaß an Kreativität, welche Vielfalt an Kreativität wir haben. Und das ist immer dann problematisch, also es gibt in diesem, diese Rahmenbedingungen sind gleich für verschiedene Arten von Kreativität. Ja? Also es gibt da die klassische kommerzielle Kreativität, Hollywood-Blockbuster-Ansatz, wo alles vom Drehbuch am Anfang bis zu den Spielfiguren, die im Mac-Menü beigefügt sind, alles kommerzialisiert ist, alles irgendwie gegen Cash funktioniert. Dann gibt es aber auch noch die ganz andere Kreativität, die Amateurkunst, gerade auch im Netz, ja, wie alles Mögliche, die gerade nicht über Geld funktioniert. Und dann gibt es noch was irgendwie so dazwischen ist, wie zum Beispiel Forschung und Lehre, das irgendwie so zwischen kommerziell und nicht kommerziellem Bereich sich abspielt. Aber alles ist in denselben Rahmenbedingungen eingebettet. Rahmenbedingungen heißt technische Rahmenbedingungen und rechtliche Rahmenbedingungen zum Beispiel. Und die sind halt nicht immer gegenläufig. Und gerade im digitalen Bereich ist es so, dass die digitale Technik, deshalb sitzen wir alle hier, deshalb gibt es digitale Gesellschaft, enorm viel mehr möglich wurde in den letzten Jahren und gleichzeitig aber rechtlich die Geschichte ein bisschen anders aussieht. Weil ein wesentlicher Punkt dieser Rahmenbedingungen ist halt das Urheberrecht. Und da lohnt es sich halt schon mal anzuschauen, wie war das zu Beginn. Ich glaube, das ist eh relativ bekannt hier. 1710, das erste moderne Urheberrecht, Statute of Anne in Großbritannien, Schutzdauer 14 Jahre. Wenn die Person nach 14 Jahren noch am Leben war, gab es nochmal 14 Jahre drauf. Schutzgegenstand waren nur Bücher. Und damit man geschützt war, musste man sich registrieren lassen. Was ist in den Jahren, in den 100 Jahren, 200, 300 Jahren danach passiert? Das ist jetzt von den USA. Das hängt aber mit Europa durchaus zusammen, weil sich die beiden großen Rechtsräume da immer gegenseitig die Bälle zuspielen. Wenn die Lobbyisten auf der einen Seite des Atlantiks eine Verlängerung durchgeboxt haben, dann können die Lobbyisten auf der anderen Seite des Atlantiks wieder sagen, hey, aber das ist ein Wettbewerbsnachteil. Die da drüben, die haben längere Schutzfristen. Im Effekt hat das dann dazu geführt, dass die immer länger ausgedehnt wurden. Und ja, ich glaube, es ist auch bekannt, es fällt vielleicht auf, dass es in den letzten Jahren immer mehr geworden ist, immer häufiger die Verlängerung von Schutzfristen in Europa wie in den USA. Das lag daran, es war immer die Gefahr, dass Mickey Mouse und andere Disney-Produkte rund um die Jahrhundertwende Public Domain, also frei verfügbar werden. Das letzte Gesetz in den USA zur Schutzfristverlängerung nennt man deshalb auch schon Mickey Mouse Protection Act, weil es wirklich dann vor allem darum ging. Wo stehen wir deshalb jetzt, 2011? Wie sieht unser Urheberrecht aus? Wir haben eine Schutzdauer von Lebensdauer plus 70 Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt, ich bin 31, ein Buch schreibe und meine Lebenserwartung so 80 Jahre beträgt, dann ist es von jetzt gerechnet circa 120 Jahre geschützt, also quasi unendlich. Schutzgegenstand sind natürlich nicht mehr nur noch Bücher, sondern alles Mögliche. Und der Schutz gilt automatisch. Also sobald ich etwas veröffentliche, ist es automatisch urheberrechtlich geschützt. So, warum ist das ein Problem? Der Markus hat schon angedeutet, deshalb kann ich da, glaube ich, auch schnell drüber gehen. Ich will drei kurze Beispiele skizzieren. Das erste, das habe ich geklaut von Till Kreuzer, der nennt das transformativer Konsum. Und das ist eigentlich der Grund, warum es alle betrifft, nicht nur jetzt irgendwie irgendwelche, wie auch immer gearteten Kreativen. Heutzutage, wenn man irgendwie Medien konsumiert auf irgendwelche Art und Weise, passiert das viel öfter in einer Form, die dabei auch einwirkt und das verändert. Das Beispiel, das Lawrence Lessig dabei immer gebracht hat, um das zu illustrieren, und vielleicht kennen es noch nicht alle, deshalb will ich es kurz zeigen, weil es so kurz ist, ist das Video von Holden Lenz, einem 9 Monate alten Burschen. Und die Mutter hat ihn halt gefilmt, stolz, klar, Baby, juhu, alle mögen's. Und im Hintergrund, man kann es total gut hören, läuft Prince, Let's Go Crazy. Was natürlich dazu geführt hat, das abzumahnen, das Video zu sperren. Und die Dame hat halt ein schönes Video, das ist ein Fehler, es ist nicht Sony, es sollte Universal sein. Hat quasi die Mutter dann abgemahnt. Auch witzig, dass es gerade Prince war. Ja? Aber gut, wir wissen ja, dass er seinen Namen irgendwie geändert hat, weil er mit den Plattenfirmen nicht so gut konnte. In Wirklichkeit, und das vielleicht, und das ist vielleicht das, was man auch der eigenen Eltern erklären kann, hat sich hier wirklich was geändert, und zwar wirklich durch die Technologie. Und ich würde euch alle gerne mal zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen, auch das geklaut von Jamie Boyle. Und der hat gemeint, vor 30 Jahren, und das was wirklich erst in den letzten 10 Jahren sich getan hat, vor 30 Jahren, also so, oder 40 sind schon fast, in den 70er Jahren, stellt euch mal vor, jemand trifft euch auf der Straße und gibt euch ein damals urheberrechtlich geschütztes Werk in die Hand. Also ein Buch, eine Filmrolle oder sonst irgendwas, oder eine Schallplatte. Und dann sagt er zu euch, verletzt mal das Urheberrecht. Das geht gar nicht so leicht. Also wenn das eine Filmrolle ist, dann muss ich einen Projektor auftreiben, dann muss ich irgendwie Leute zusammentrommeln, einen Raum checken, dann Eintritt verlangen und dann erst habe ich irgendwie das Urheberrecht verletzt. Ja? Aber ansonsten gar nicht so easy damals das Urheberrecht zu verletzen. Jetzt, irgendwie so 40 Jahre später oder schon 30 Jahre später, stellt sich die Frage aber eigentlich ganz anders. Jetzt lautet die Frage eigentlich, verletzt mal nicht das Urheberrecht. Ja? Also wenn ich irgendwie was auch in einem Social Network teile, wenn ich irgendwie so ein Video mache wie die Frau Lenz von ihrem Kind und das auf YouTube stelle, dann ist mal die Frage, wie kann ich das machen und mit meinen Freunden teilen, ohne dabei das Urheberrecht zu verletzen. Und das ist vor allem in Europa nochmal schwieriger, der Markus hat es angedeutet, mit seiner Forderung von Recht auf Remix. In Europa nochmal schlimmer als in den USA, weil es in Europa eben keine Fair-Use-Klausel gibt, also so eine allgemeine irgendwie geht's schon Sache, wobei in den USA sind die auch nicht ganz glücklich mit dieser Fair-Use-Ausnahme, weil das natürlich im Zweifel immer gegen die Urheber geht und gegen die Urheberinnen, weil die Plattformen wie YouTube, die wollen das Risiko nicht eingehen, verklagt zu werden, also wird es im Zweifel immer gelöscht. Ja, das ist quasi auch in den USA so, aber bei uns ist es ja teilweise nicht mal formal legal, einfach sowas auf YouTube zu stellen. Nächstes Beispiel, und das geht jetzt dann über den alltäglichen Bereich hinaus, Remixkunst und Amateurkunst, wobei ich mit Amateurkunst jetzt nicht amateurhafte Kunst meine, sondern Kunst, die nicht mit einem professionellen Profitinteresse geschaffen wird, sondern eher aus Spaß an der Freude. Da das bekannteste Beispiel, ich nehme an, die meisten hier werden es auch kennen, für quasi illegale Remixkunst, war das Album von DJ Danger Mouse, bekannt wurde er dann als Teil des Duos Gnarls Barkley, mit dem Song Crazy, vielleicht kennen das noch mehr. Was war das? Das, was er gemacht hat, war das sogenannte Grey Album. Und zwar hat er einfach, das ist das zweite Cover, die Lyrics von Jay-Z's Black Album mit Samples vom White Album der Beatles unterlegt und damit das Grey Album gemacht. Das war natürlich nicht legal, weil er die Zustimmung der Beatles nie bekommen hat oder der Rechtsnachfolger der Beatles, diese Samples zu verwenden. Er hat damit auch kein Geld verdienen können. Das Album ist trotzdem eines der meist downgeloadeten Werke. Und ich weiß nicht, wer reingehört hat. Also ich muss sagen, ich kann mich nicht entscheiden, ob mir die Originalversion oder die Remix-Version von 99 Problems besser gefällt. Aber prinzipiell, auch das ist die Frage, warum ist diese Form von kreativem Ausdruck eigentlich nicht erlaubt? Obwohl das durchaus schöpferisch ist. Letztes Beispiel, verwaiste Werke. Es gibt verwaiste Werke, sind Werke, wo quasi Urheberinnen und Urheber nicht mehr auffindbar sind, zumindest nicht zu vertretbaren Kosten. Das ist fallen. Und wenn die nicht bald digitalisiert werden, dann werden die einfach verloren sein. Gleichzeitig kann aber niemand das machen, weil die Rechteabklärung so teuer wäre und man kann natürlich nicht viel Geld mit diesen Dingen verdienen. Ja? Also die verrotten im wahrsten Sinne des Wortes in den Archiven. Gut, das waren jetzt drei Beispiele, wo die Rahmenbedingungen, technischen und vor allem rechtlichen in diesem Fall, Kreativität beschränken, einschränken und so weiter. Was kann man jetzt dagegen tun? Und da war wieder ein US-Jurist, Jamie Boyle, ich habe vorher schon mal das Beispiel von ihm, habe ich ihn schon erwähnt, der hat schon 1997 vorgeschlagen, brauchen wir sowas wie einen Umweltschutz fürs Netz, Umweltschutz fürs Internet. Und was in den letzten 10 Jahren entstanden ist, und das sollte irgendwie so, und mein Vorschlag wäre, dieses Masterframe durchaus auch vielleicht offensiver zu propagieren, ist durchaus, finde ich, was man Umweltschutz fürs Netz oder Umweltschutz, digitalen Umweltschutz nennen kann. Einerseits eine Menge anlassbezogen und defensiv. Das ist zum Beispiel jüngst gewesen eine Kampagne von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren gegen Digital Rights Management in den USA, weil da die Buchverlage neue Verträge aufoktroyieren wollten. Und das finde ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, sind Leute von der Piratenpartei da? Ich glaube, die Bibliothekare sind die einzigen, wo die Frauen wirklich in der Mehrzahl sind, wenn es um die Bewegungen, die ich jetzt nennen werde. Also vielleicht da mal in der Bibliothek um die Ecke vorbeischauen. Andere anlassbezogene Kampagne, defensiv, ist auch wiederum im Bereich Digital Rights Management, Defective by Design von der Free Software Foundation, die sich dann gegen Produkte wie den iPod oder ich weiß nicht, ich habe nicht gewusst, darf ich es verwenden oder ist es noch pietätlos gegen das iPad, auch das von der Free Software Foundation. Aber natürlich auch in Deutschland diese Freiheit statt Angst-Geschichten gegen Vorratsdatenspeicher und so. Also diese anlassbezogenen, hier schon fast weniger anlassbezogenen, defensiven Kampagnen, wo man sich gegen Einschränkung von Freiheitsrechten wehrt. Es gibt aber auch immer mehr, und das auch wiederum eine Parallele zur Umweltbewegung, prinzipiengeleitete, nach vorne gerichtete, offensive Teile oder Teilbewegungen. Und ich würde sagen, um klarzumachen, wo die Analogie liegt, in der Umweltbewegung gab es auch von Anfang an Arbeitsteilung. Ja? Es gab die einen, die kümmerten sich um die Bäume, es gab die anderen, die kümmern sich um das Wasser, die dritten Anti-Atom, Anti-Gentechnik. Ja? Und wenn irgendwie ein Anlass war, kam man vielleicht mal zusammen, ja? Aber prinzipiell ging man arbeitsteilig vor. Ja, und in Wirklichkeit so etwas Ähnliches, so eine Arbeitsteilung im digitalen Umweltschutz, die bildet sich auch heraus. Das ist, und ursprünglich klarerweise Prinzipien geleitet, war der Ausgangspunkt die Free Software Foundation, ist am ältesten mit den 4 Grundwerten, wenn man so will, das kann man so sagen, die Prinzipien. Und jetzt gibt es halt andere Bewegungen, die diese Prinzipien in anderen Bereichen umsetzen wollen. Im Bereich von offenen Lehr- und Lernunterlagen ist das die Open Educational Resources Bewegung, im Bereich von wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Open Access Bewegung, in letzter Zeit besonders diskutiert in Deutschland auch die Open Data Bewegung, Open Government Bewegung, die das Ganze irgendwie in diesem staatlichen Bereich bringen will. Was alle diese Bewegungen, Open Government, Open Data, Open Access, Open Educational Resources, Open Source gemeinsam haben ist, sie haben das Open im Namen und sie basieren mehr oder weniger auf alternativen Urheberrechtslizenzen. Und da spannt sich der Bogen zurück zu dieser Regulierungskiste. Ja, die, all diesen Bewegungen zugrunde liegt irgendwie ein alternativer Ansatz zum Urheberrecht. Und ich komme zum Ende. Auch das eine Stärke der Umweltschutzbewegung. Man hat es irgendwie geschafft, die Leute mitzunehmen. Nämlich nicht nur ihnen zu sagen, das ist alles ganz schlimm und ihr müsst protestieren, sondern man hat den Leuten auch irgendwie was in die Hand gegeben, was kannst du dafür tun? Was ist dein Beitrag? Ja? Und jetzt ist die Frage, gibt es eigentlich so ein Pendant zum Mülltrennen im Netz? Ja? Also was ist quasi Mülltrennen im Netz? Ja? Also wir haben irgendwie das Gefühl, wenn wir Mülltrennen, wir tun irgendwas für die Umwelt. Ja? Und jetzt ist die Frage, gibt es irgendwie sowas auch im Internet? Ja? Also wo wir das Gefühl haben, okay, wir wissen zwar nicht genau, ja, was damit passiert und ob das nicht eh alles wieder zusammengeworfen wird, aber wir irgendwie doch haben wir ein schlechtes Gefühl, wenn wir die Zeitung zum Restmüll werfen. Ja? Also zumindest mir geht es so. Ich bin, also, und ja, und auch das ist natürlich geklaut, in dem Fall von Markus. Der hat nämlich das mal mir, wie ich ihn eigentlich zum zweiten Mal getroffen habe, glaube ich, hat er mir Creative Commons auf diese Weise erklärt. Ja, er hat gemeint, Creative Commons, das ist in Wirklichkeit Mülltrennen im Internet. Man sucht sich eine dieser vier Lizenzmodule aus. Man weiß auch nicht genau, was das eigentlich bringt. Ja, aber man hat irgendwie das Gefühl, es ist gut irgendwie für die Kultur und so, ja, und für Kreativität. Ja? Und ich meine, jetzt ist Creative Commons auch nicht der Weisheit letzter Schluss und ist sicher genauso wie Mülltrennen auch nicht irgendwie die, den Planeten rettet, aber ein Beitrag ist es, ja, und damit, und man leistet damit zumindest einen kleinen Baustein zu dem, was irgendwie so die Vision von digitalem Umweltschutz ist, und das ist irgendwie von der Seite der Wikimedia diese große Utopie, und ja, und das, die kleine Creative Commons Lizenz am eigenen Blog ist vielleicht ein Baustein dazu. Ja, so das wär's von mir. Danke. Applaus